In seiner Gerätesammlung verwahrt das DFF ausgewählte Technik, die für die Herstellung und Vorführung eines Films von Bedeutung ist oder war, aber auch Geräte zur Vorgeschichte des Films. Dazu gehören Kameras, Kamerawagen, Beleuchtungstechnik, Tonaufnahmegeräte, tricktechnische Anlagen, Kopiermaschinen, Schneidetische und Filmprojektoren. Außerdem werden Geräte vor Erfindung des Films bewahrt, wie die Laterna Magica, die Wundertrommel oder das Daumenkino. Das älteste Gerät der Sammlung ist eine Laterna Magica aus dem 17. Jahrhundert. Die älteste Filmkamera stammt aus dem Jahr 1897, ein Cinematograph Lumière. Mit der Erfindung des Cinematograph Lumière verbindet man gemeinhin die Geburtsstunde des Kinos, auch wenn viele Filmwissenschaftler diese eher der Erfindung der Laterna Magica zuordnen. Heute nehmen wir uns den Cinematograph Lumière vor, der auch in der Dauerausstellung des DFF zu sehen ist. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich spreche mit meinem Kollegen Thomas Worschech, Leiter des DFF Filmarchivs und der Gerätesammlung. Hallo Thomas, wie viele Geräte haben wir eigentlich in unserer Sammlung?
Also wir haben so 3.300 Geräte. Davon sind 2.800 inventarisiert und auch über die Datenbank zu finden. Die Differenz, die 500, wartet noch auf eine Inventarisierung. Wir sammeln historische Filmtechnik, aber jetzt nicht nur Filmtechnik, sondern auch die Vorläufer, wie Laterna Magica oder auch andere Objekte, die eben vor Erfindung des Films 1895 als optische Lustbarkeit funktioniert haben. Die Sammlung geht dann über zwei Cinematograph Lumière weiter, in die Anfänge der Filmgeschichte, in die Anfänge der Filmtechnik, über den Stummfilm hin zum Tonfilm und den verschiedenen Aufnahme- und Wiedergabegeräten. Es sind sowohl professionelle Geräte, also analoge Filmkameras, 35 mm aus dem professionellen Bereich dabei, aber es sind auch eine Vielzahl von Amateurgeräten, von 9,5, dem französischen Amateurformat, zu dem deutschen Amateurformat 17,5, über 28 mm, 16 mm Geräte vorhanden.
Du hast den Cinematograph Lumière erwähnt. Was ist das Besondere am Cinematograph Lumière?
Der Cinematograph Lumière hat das gemacht, was wir heute unter Kino verstehen. Man hat den Cinematograph Lumière in einem dunklen Raum aufgestellt. Damals stand der Cinematograph noch im Vorführsaal und nicht in der Projektionskabine. Das Gerät stand in dem Saal, der Saal war dunkel und der Cinematograph hat kurze Filmstreifen auf eine Leinwand gegenüber projiziert. Also das, was wir heute unter Kino verstehen. Allerdings stellt sich schon die Frage, ob es nicht auch etwas eine andere Projektionskunst gab. Ja, die gab es natürlich, die Laterna Magica. Folgerichtig nutzt auch der Cinematograph Lumière als Lichtquelle eine Laterne. Aber es gibt einen Forschungszweig in der Filmwissenschaft, der als die eigentlich wirklich wichtige Erfindung die Laterna Magica in den Vordergrund stellt, die wir bereits seit dem 17. Jahrhundert kennen und wo auch Geschichten erzählt wurden. Entweder waren es einzelne Bilder, die man in Bewegung setzen konnte, oder es waren Bildergeschichten, die auf Glasstreifen gemalt waren und die man hintereinander vorgeführt hat, also eine frühe Form der Montage, und die Geschichten erzählt haben. Nicht mit 16 Bildern pro Sekunde, wie der Cinematograph Lumière, sondern mit deutlich weniger Bildern. Aber es wurde in einem dunklen Raum eine Geschichte erzählt. Und das ist möglicherweise die wirklich wichtige Erfindung, etwas zu durchleuchten, auf eine Wand gegenüberzuwerfen oder damals die sogenannten Nebelbilder auf einen Nebel, auf eine Rauchwolke und dazu eine Geschichte zu erzählen. Das nimmt dem Cinematograph Lumière seine Bedeutung. Und es lässt auch diesen ganzen Erfinderstreit, den es seit den 30er Jahren gegeben hat, wer hat eigentlich das Kino erfunden, auch wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Denn die eigentlich wichtige Erfindung wäre damit die Laterna Magica gewesen. Ich glaube, dass der Cinematograph Lumière dem schon wirklich nahe kommt, was wir unter Kino verstehen. Es wird eine Geschichte mit einem Filmstreifen durchleuchtet und das Ganze hat einen Anfang und ein Ende. Das ist jetzt bei dem Kinetoskop von Thomas Alva Edison, was er in den 1890er Jahren vorgestellt hat, nicht so. Hier ist es ein Loop, eine Endlosgeschichte, die sich nach 60 Sekunden wiederholt. Die Skladanowskis dagegen haben mit ihrem Bioskop zwei Filmstreifen gebraucht. Sie haben wechselseitig projiziert, einmal das linke Bild, einmal das rechte Bild. Und das ist nicht das, was wir heute unter Kino verstehen. Insofern gibt es viele Gründe, die für den Cinematograph Lumière und die Brüder Lumière als die Erfinder des Films sprechen. Das wirklich Spannende am Cinematographen Lumière ist sein Filmtransport. Die Projektion erfolgt bei dem Cinematograph Lumière nicht wie bei dem Kinetoskop von Edison. Hier erfolgte der Transport kontinuierlich, das Bild hat nicht angehalten. Beim Cinematograph Lumière wurde im Fall der Aufnahme oder im Fall der Projektion das Bild angehalten. Das heißt, das Bild stand still, es wurde durchleuchtet. Bei der Projektion oder im Fall der Aufnahme fiel Licht darauf. Und dann haben die Brüder Lumière ein Greifersystem entwickelt, das für den Transport in die Perforation eingreift und den Filmstreifen um ein Bild weiter transportiert, wieder aus der Perforation ausfährt, in die Richtung nach unten geht und wieder einfährt und das nächste Bild nachschiebt. Das Geräusch, das wir gehört haben, ist der Filmtransport. Eine Kamera nimmt ein Bild auf, transportiert den Film weiter. Das Bild steht wieder still und wird belichtet. Das ist das Transportgeräusch bei einer Bildgeschwindigkeit von 16 Bildern pro Sekunde. Es gibt noch eine Blende, die wir vor uns sehen. Die Blende unterbricht den Moment des Transports.
Was passiert dadurch, dass die Blende den Moment des Transports unterbricht?
Nur das stehende Bild wird belichtet.
Und das heißt, also ist dadurch überhaupt erst möglich, dass man es als Bewegtbild wahrnimmt? Oder ist das?
Naja, man braucht eben die einzelnen Bilder, die stillstehen müssen. Der Augenblick des Transportes würde den Eindruck minimieren, verschlechtern. Zudem würde man ja, wenn das Bild im Augenblick des Transportes belichtet wird, schlieren sehen vom Transport. Also es wird ja dann weiter belichtet. Nur ein stehendes Bild wird belichtet, um ein wirklich scharfes, schlierenfreies Bild zu bekommen. Letztendlich ist der Cinematograph nur ein Gerät, das eben Film transportiert hat. Das Geniale an der Konstruktion war, dass das gleiche Gerät nicht nur projizieren konnte, sondern auch aufnehmen konnte und dass damit auch kopiert werden konnte. Es war letztendlich eine Kontaktkopiermaschine. Kontaktkopiermaschine heißt, das zu belichtende Material, das Negativ, wurde plan auf das Positiv gelegt. Es wurde Licht drauf gegeben und das Negativ wurde belichtet. Das hat es später auch nochmal gegeben von der deutschen Firma Ernemann, die ein Gerät hergestellt hat ab 1904 für den Filmamateur. Das sogenannte Kino, das Kino, so hieß das Gerät, ebenfalls eine Kamera für den Amateur, für die Aufnahme, für die Wiedergabe und fürs Kopieren. So wie wir ihn von Aufnahmen kennen und so wie wir ihn auch präsentieren in der Dauerausstellung, gibt es noch eine Lichtquelle, das eben eine Laterne Malka, eine Zauberlaterne haben die Lumières als Lichtquelle genutzt. Und es gibt diesen Bock, auf dem diese beiden Geräte, Laterne Malka und der Cinematograph, stehen. Der Film läuft von oben nach unten und es gab im Falle der Projektion wurde der Film oben in der Vorrichtung eingespannt, durch das Bildfenster gekurbelt und lief dann unten in einen Sack. Er wurde nicht aufgerollt, der Film, sondern er wurde von einem Stoffsack aufgefangen.
Die Filme waren ja kurz. Lange aufrollen musste man sie anschließend also nicht. Warum waren sie eigentlich so kurz?
Der wirkliche Grund für die Kürze des Films ist, die Brüder Lumière haben eine Filmbox gebaut, in der eben nur eine bestimmte Menge Film reingepasst hat. Das war die Begrenzung auf unter einer Minute Filmlänge pro Film. Das heißt, mit 50 Sekunden Film aufwickeln war nicht so aufwendig. Mhm. Neben der Technik muss man sagen, über die wir jetzt gesprochen haben, hat natürlich haben die Brüder Lumière natürlich noch viele andere Sachen gemacht, die einmalig waren und die natürlich zur Verbreitung des Cinematograph Lumière und zur Verbreitung von Kino und Film beigetragen haben. Die Filme waren kurz. In der Regel gab es jetzt in der Zeit Ende 1895 die erste Vorstellung in Lyon, 1896 gab es eher Nummernprogramme. Die Lumières wussten, ihre Filme sind kurz. Sie haben also ein Programm mit 10 Filmen zusammengestellt, wenn vorgeführt wurde. Wir wissen das auch aus Frankfurt. Es war eher ein Nummernprogramm, erinnert vielleicht sogar an ein Varieté-Programm von Varietés. Oftmals 1896, 1897 war eben ein Filmprogramm am Ende einer Varieté-Show. Und es gab eine Notwendigkeit für die Lumières, neue Filme zu belichten, Attraktionen zu schaffen. Das heißt, die Lumières schickten ihre Operateure durch die ganze Welt 1895, 1896, 97 in den Folgejahren, um Aufnahmen zu erstellen, um Programme zu erstellen. Es mussten neue Filme erstellt werden, um eben diese Attraktion aufrechtzuerhalten. Und die Lumières waren natürlich auch gute Geschäftsleute, die vielleicht die Dimension dessen, was sie erfunden haben, gar nicht erkannt haben. Aber sie haben ein Geheimnis um den Apparat gemacht. Der Apparat wurde nur von den Operateuren der Firma Lumière bedient. Und sie haben auch Verträge mit dem Ausland geschlossen über die Nutzung. Letztendlich, glaube ich, haben aber die Lumières nicht erkannt, was sie erfunden haben, und haben dann später, einige Jahre später, das Patent an die französische Firma Pathé verkauft.
Wie haben die Brüder Lumière ihre Erfindung eigentlich genutzt? Kinos gab es ja erstmal noch nicht.
Die ersten Attraktionen waren natürlich im Rahmen von Varieté-Programmen, waren in Veranstaltungsräumen, die angemietet wurden. Oder es waren Wanderkinos, die auf Jahrmärkten, auf Volksfestveranstaltungen gezeigt wurden. Man spricht allgemein von den ersten Kinos Anfang des 20. Jahrhunderts, so ab 1904, 1905, 1906. Sicherlich gibt es Ausreißer, wenn man nach Berlin guckt. Hier wird es auch vor der Jahrhundertwende schon ortsfeste Räume gegeben haben, die eben Filme gezeigt haben. In Frankfurt war das erste ortsfeste Kino im Bahnhofsviertel, gehörte einem August Hasselwanter und wurde 1906 eröffnet. Wobei die erste Filmvorstellung in Frankfurt bereits am 31. Mai 1896 stattgefunden hat, was ein frühes Datum ist. Natürlich gibt es ein Ranking der deutschen Städte, wann hat wo zu die erste Vorstellung stattgefunden. Die Brüder Lumière haben 1896 einen Vertrag mit der Firma Stollwerk in Köln geschlossen, und sie haben am 21. April 1896 im Speisesaal der Firma Stollwerke die erste Vorführung eines Cinematograph Lumière in Deutschland gegeben. Da sind wir also keine 6 Wochen später, doch relativ früh in Frankfurt. Die erste Vorstellung fand in Frankfurt in dem Varieté Orpheum an der Konstablerwache statt, was damals auch ein gutes Viertel war, aber sicherlich nicht zu vergleichen mit dem Bahnhofsviertel, wo sich dann die ersten Kinos nach der Jahrhundertwende ab 1906 angesiedelt haben.
Wie wir ja auch in unserem kleinen Kino in der Dauerausstellung sehen, waren viele der frühen Filme Unterhaltungsfilme, auch so Jahrmarktfilme, Tanz, Vorführungen, andere Performances. Der Spielfilm, wie wir ihn heute kennen, beziehungsweise natürlich war es zunächst der Stummfilm, du schüttelst den Kopf, das kann man so
sagen. Ja, das kann man so sagen. Natürlich hatten auch die Brüder Lumière Spielhandlung. Also es gibt den Film Der begossene Begießer.
Ja, okay.
Und da gibt es eine Spielhandlung. Ein Gärtner gießt einen Garten. Es kommt ein Junge, tritt auf den Schlauch, das Wasser stoppt, der Gärtner guckt in den Schlauch und in diesem Augenblick nimmt der Junge seinen Fuß vom Schlauch und das Wasser spritzt dem Gärtner ins Gesicht. Der Gärtner rennt dann daraufhin dem Jungen hinterher. Das ist jetzt durchaus eine Spielhandlung.
Stimmt.
Ist ein Sketch, ist für mich aber ein Film, der eine Handlung hat, die man sich vorher ausgedacht hat. Mhm. Sketch hat heute ja etwas Lustiges zur Unterhaltung. Mhm. Gut, es ist ein unterhaltender Film mit einer Spielhandlung. Mhm.
Genau.
Aber viele der Filme, die von Lumières gedreht wurden, waren jetzt nicht lustig, sondern es waren eher dokumentarische Aufnahmen. Zum Beispiel hatte man Könige und Monarchen aufgenommen, den Kaiser, den deutschen Kaiser Wilhelm II., möglicherweise der erste deutsche Filmstar. Die Brüder Lumière haben ihre Operateure in die ganze Welt geschickt. So etwa kennen wir 30 Aufnahmen aus Deutschland, mindestens 30 Aufnahmen aus Deutschland im Jahre 1896, aber auch eine Vielzahl von Aufnahmen, dokumentarischen Aufnahmen in Afrika, zum Beispiel im Nahen Osten, die von den Operateuren aufgenommen wurden.
Um einfach die Möglichkeit zu nutzen, den Menschen ferne Welten zu zeigen, zu dokumentieren, wie es anderswo aussah. Fernsehen gab es damals natürlich naturgemäß noch nicht, also sprich, war es die erste Möglichkeit, sich einfach ein bewegtes Bild von der Welt zu machen.
Ja.
Und um jetzt vom Langfilm zu sprechen, wie lange hat es gedauert, bis es Spielfilme in annähernder Länge, also bis es üblich war, dass ins Kino gehen auch hieß, sich einen 70-Minüter oder 80-Minüter anzugucken?
Aus meiner Sicht waren dafür mehrere Dinge notwendig. Zum einen mussten Kinos sesshaft werden, damit Filme länger werden konnten. Und zum anderen hat es eines Verleihsystems bedurft. In der frühen Phase, also es gab ja nicht nur die Brüder Lumière, die vorgeführt haben, auch Oskar Mester hat Geräte verkauft, seine eigenen Geräte. Er hat relativ viel verkauft ab der zweiten Jahreshälfte 1896. Also es war jetzt keine Erfindung, die nur die Lumières hatten, sondern es gab Geräte von Mester, es gab aber auch in England weitere Geräte. Und es wurde berichtet darüber. Also es gibt Berichte über die allererste Vorführung im Dezember 1896 gegen Geld der Brüder Lumière. Es gab in Deutschland Berichte darüber. Das heißt, die Menschen, die vielleicht jetzt noch gar nicht mal Wegbild gesehen haben, haben schon darüber gelesen. Und so haben auch Schausteller darüber gelesen. Und es gab auch Berichte in Schaustellerzeitungen. Das heißt, sicherlich in der zweiten Hälfte von 1896 gab es eine Nachfrage auch nach Geräten. Und damit gab es auch eine Nachfrage nach Filmen. Die Nachfrage nach Filmen, es gab kein Verleihwesen, Filme wurden gekauft und verkauft. Das heißt, ein Wanderschausteller hat eine bestimmte Anzahl von Filmen erworben, die hat er gespielt. Er hat neue Attraktionen gebraucht und hat sich dann neue Filme gekauft. Zu einem bestimmten Preis, den er bereit war zu zahlen. Ich würde jetzt sagen, dass das natürlich mit einer weiterentwickelten Technik konnten Filme auch technisch länger werden. Die Lumières hatten ja sich begrenzt eben durch ihre Aufnahmebox. Filme wurden länger, aber erst durch ein Verleihwesen, also weg von diesem Handel mit Filmen. Längere Filme waren sicherlich teurer. Erst mit der Etablierung des Verleihwesens sind Filme auch länger geworden. Das Nummernprogramm, wie wir das jetzt von den Varietés kennen, gab es 1906 in den Kinos nicht. Filme waren da schon länger. Es gab immer noch ein Nummernprogramm mit vielleicht zwei Hauptfilmen, die vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten lang waren und mit kürzeren Filmen vorneweg und hinten dran. Mhm. Aber der Langfilm hat sicherlich 1906, 10er Jahre, dann gab es die Kriegsunterbrechung, die Kriegswochenschauen von Mester standen im Vordergrund. Es ging dann erst wirklich weiter mit längeren Filmen nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Okay. Also ist eine schwierige Frage, die ich so auswendig vielleicht gar nicht richtig beantworten kann. Aber Tatsache ist schon, es gibt so Handzettel. Also man kann schon sehen, was in den Kinos ab 1906, 1907, 1908 gelaufen ist. Und das war jetzt kein Langfilm, sondern es waren kürzere Filme. Filme, die 15 Minuten, 20 Minuten lang. Und dann hast du eben zwei gehabt. Und hast vorneweg und auch hinten dran noch kürzere Sachen gehabt. Keine Wochenschauen. Wochenschauen tatsächlich erst
mit dem Krieg,
die Kriegswochenschauen ab 1917 von Mester. Ich glaube auch, das Bild- und Filmamt in Deutschland wurde auch erst 1917 gegründet. Also standen eher dokumentarische Kriegsaufnahmen im Vordergrund.
Immer wieder liest man ja, dass die Besucher der ersten Kinovorführung am 20. Dezember 1895 in Lyon voller Schreck aufgesprungen seien, weil sie dachten, der einfahrende Zug im Film überrolle sie. Die Filmwissenschaft hält das aber gemeinhin für eine Legende.
Ja, also dieser erste Film, die Ankunft des Zuges in La Ciotat, ist natürlich eine Sensation gewesen. Ob es wirklich so war, wie die zeitgenössische Journalisten geschrieben haben, dass es einen Aufschrei gab, die Besucher der gemeinhin ersten Vorführung, in Lyon am 28. Dezember 1895, weiß man nicht. Dass es möglicherweise aber überraschend war, so etwas auf einer Leinwand zu sehen, kann ich mir schon gut vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass jemand aufgesprungen ist, dass es vielleicht ein A und O gab. Ja, das glaube ich. Und dass das, was man sieht, gesehen hat, einmalig war. Und dass Menschen dazu Geräusche machen, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also man muss sich das vorstellen. Man sitzt in einem Café, es gibt eine Leinwand und auf einmal sieht man, wie ein Zug in einen Bahnhof einfährt, der übrigens heute noch immer genauso aussieht wie damals. Ich kann mir vorstellen, dass ich da auch verwundert gewesen wäre oder dass ich ein A oder O gesagt hätte. Alles andere ist wahrscheinlich wirklich nur Legendenbildung.
Das war mein Gespräch mit Thomas Worschig, dem Leiter des DFF Filmarchivs und der Gerätesammlung. Danke fürs Zuhören. Sagen Sie uns gerne, ob Ihnen dieser Beitrag gefallen hat und welche Themen rund um das DFF und den Film Sie interessieren.